Wilde Folge Gasgeflüster, denn es gibt Zuwachs im Hause Praschak. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Folge, genauso wie das Thema Shitstorm nach einem Polizeiposting auf Instagram. Und wir gehen der Frage nach, warum sollte man oder sollte man nicht 6 Stunden am Stück im Kreis fahren? Alles und noch viel mehr in dieser Folge. Viel Spaß damit! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ich hoffe, man hat es gehört. Hast du es gehört? Hast du dieses Geräusch vernommen?
Man hat es gehört, und wenn sich einer schelmisch freut, dann ist das oft einfach nur das Kaltgetränk, das geöffnet wird. Ja. Aber in letzter Zeit auch immer häufiger, vor allem Michel, der in die Vorgespräche reingeht mit der Information: Ey, ich muss gleich eine Bombe platzen lassen, und einem dann aber nicht erzählt, worum es denn geht, aber es wäre ein großes, fahraktives Motorradding. Und er möchte es dann auch gleich ankündigen, nur um dann aber erstmal andere Themen zu bearbeiten. Wenn euch die Hassliebe genauso trifft wie mich, dann lasst es uns wissen. Jetzt muss ich ihn aber erstmal ankündigen. Ich hatte mir eigentlich ein ganz anderes Intro vorgestellt. Und zwar, wenn man auf Instagram wieder Videos sieht von einer Person, die bei Sonnenuntergang der Tribüne sitzt, den Ausblick genießt, dann bin nicht ich das in Italien, der an der Küste das Dolce Vita genießt, sondern es ist wieder soweit, die Euromoto, ehemals IDM-Saison, hat wieder angefangen. Michel ist bis spätabends für euch da draußen im Einsatz, um von den Rennstrecken Deutschlands, mittlerweile dieser Welt, kann man ja sogar sagen, Europas zu berichten, auf jeden Fall, Fotos ja. zu erstellen, Artikel zu erstellen und dann am Sonntagabend sein wohlverdientes, alkoholfreies Bierchen zu genießen und jetzt gut gelaunt und völlig ekstatisch, wie auch immer, im Podcast ja? zu sitzen mit einer Story, der uns alle auf die Folter spannen will. Und nach diesem längsten Intro in der Geschichte Gasgeflüsters, Grüße jetzt raus an den breit grinsenden Michel nach Darmstadt. Ciao, Bello.
Ciao, Bello. Ich grüße dich aus Darmstadt und die Grüße gehen raus. Jetzt, glaube ich, an die Amalfi-Küste. Du hast die Location gewechselt. Bist du immer noch nicht da? Also ich sehe nur, du sitzt in einer anderen Räumlichkeit, und Jan ist ja so viel unterwegs. Er trifft ja so viele prominente Leute. Also ich glaube, er hat eine der prominentesten Personen der Welt getroffen. Das dürfen wir hier in diesem...
Die prominenteste Person dieser Welt hat mich getroffen. So bitte.
Ja. Jetzt ist er noch etwas prominenter, also Jan, und hat das natürlich auch dokumentiert. Kommen wir vielleicht auch noch drauf, wer das gewesen ist, für diejenigen, die das nicht auf Instagram verfolgt haben. Ich habe ja applaudiert, also ich war zwar nicht dabei, aber ich war natürlich beeindruckt. Und jetzt die Frage, wo sitzt du? Du bist in einem anderen Raum, aber noch in der gleichen Wohnung wie beim letzten Mal und bist meinem Rat quasi gefolgt, die ein etwas weniger... voluminöses Zimmer zu suchen, damit es nicht so halt. Sehe ich das richtig?
Du siehst es richtig. Es ist zwar immer noch das gleiche Zimmer, aber mit ein bisschen anderen Setting. Ich habe mir nochmal an der Stoffgarnitur gearbeitet, um hoffentlich den Hall ein wenig rauszunehmen und die Geräuschkulisse für euch noch schöner zu machen. Wenn wir dann das Akustische geklärt haben, sollten wir aufs Inhaltliche eingehen. Jetzt bring doch endlich den Cliffhanger. Was ist denn heute das große Thema, das wir in diesem Motorrad-Podcast besprechen müssen?
Es geht um, ich kann es gar nicht sagen, weil ich will ja dich hart überraschen. Ich denke, das wird auch sehr gut funktionieren. Und ich möchte dementsprechend jetzt hier keine Indizien geben. Ich hatte dir ja schon verraten, es hat Bezug zu Aktivitäten, die am Wochenende auf internationaler Ebene stattgefunden haben. Und damit meine ich nicht dein Treffen mit dieser äußerst prominenten Person.
Dem Papst.
Jetzt ist es raus. Also dieser Spoiler geht nach hinten los. Jan hat den Papst getroffen. Ich weiß nicht, hast du ihm auch die Hand geschüttelt? Ich habe nur dieses eine Video gesehen, wie du am Straßenrand standest und gewunken hast. Erzähl uns doch ganz kurz, was war da los? Und vor allen Dingen, bist du zweirädrig zum Treffen mit dem Pontifex gefahren oder wie lief das ab?
Nein, ich wollte eigentlich nur den Feierabend ausklingen lassen mit einem Kaltgetränk. Hier am Strand, lauf die Straße entlang, die sonst eigentlich relativ befahren ist, die dann abgesperrt war, und ganz Neapel war im Ausnahmezustand, denn der Papa kam hier zu Besuch, um ein bisschen den Glauben in die Welt zu tragen. Hubschrauber, Militär des Todes, alles voll. Die Schulen waren teilweise geschlossen, um den Publikumsverkehr in der Stadt ein wenig zu reduzieren. Und so kam es, dass ich halt einfach nicht über die Straße laufen konnte, an den Strand, um mein Bierchen zu trinken, sondern auch diese halt eben abgesperrt war, ich davor stand. und irgendwie eine Viertelstunde später tatsächlich eine eine Kolonne ankam, auch an Motorrädern. Die italienische Polizei fährt übrigens vor allem Yamaha Tenerés, habe ich gesehen, neben einigen Ducatis. Also da auch eine Flotte, das ist der Wahnsinn. So eine Viertelstunde vorher kommen die ersten 3 Mopeds, dann kommen 5 Autos, dann kommen nochmal 3 Mopeds, dann kommen wieder irgendwie Autos. Und am Ende hat sich der Papst dann dazu entschieden, an mir vorbeizufahren, freundlich zu winken.
Aber nicht ausschließlich dir vermutlich, leider, sondern allen, die da um dich rumstanden?
Ich vermute schon. Ja. Also ich denke, das galt an mir. Ich habe dann andächtig zurückgenickt und ein freundliches Salve gerufen. Naja, und dann war die Sperrung auch aufgehoben und ich konnte mein Bierchen trinken. Das war herrlich auf den Papst. Aber das war nur die Side Note. Jetzt lass uns über Motorräder reden. Ich habe gerade den Faden direkt schon wieder verloren.
Ja, ich hatte dich gefragt, ob du irgendwie zweirädrig da hingefahren bist und wollte ja eigentlich quasi so ein bisschen die Geschichte spoilern. Dann kam das kleine Bömmchen wurde gedroppt. Jan traf den Papst und du hattest den Einstieg gemacht mit dem Thema Euromotor und meinem extremen wilden Wochenende, muss ich sagen. Es war ja neue Serie und auch da gibt es krasse Neuigkeiten zu verkünden. Also es war ultra intensiv in jede Richtung. Und es war ja noch MotoGP am Wochenende auch. Und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, was da los war? Wahrscheinlich bist du zu sehr im Urlaubmodus, als dass du dir Motorradrennen anschaust, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Ich war nämlich am Wochenende auf der Insel Ischia, die ist hier nebendran, dort rumgereist. Und bin dann dort auch in ein kleines Café gegangen und es war einfach sensationell. Bin dort auf die Örtlichkeiten gegangen, um mir die Hände zu waschen. Und auf dem Weg dahin läufst du durchs Café und läufst legit durch die Küche, wo die einfach ganz frisch Bruschetta zubereitet haben. Es war sensationell geil. Wenn ihr mal nach Ischia kommt, schreibt mir gerne. Ich sag euch, wo das war. Das war mit die geilste Bruschetta, die ich jemals gegessen habe. Und was das Ganze noch unterstrichen hat an Geilheit, war, dass in dieser Küche, durch die du durchläufst, ganz oben ein riesengroßer Screen hing und
in der Küche.
Da fett MotoGP lief. In der Küche, sodass ich dann
geil, fürs Toiletten Personal. Gang, ach, fett.
Genau, da noch stand und ein bisschen geschaut habe. Es war sensationell. Das war das Moto2-Rennen, das ich mir dann da angeguckt habe. Leider nicht ganz bis zum Ende, weil irgendwann kam meine Freundin und sagte, mal, bist du auf der Toilette irgendwie eingeschlafen? Die hatte sich dann schon Sorgen gemacht. Dabei bin ich halt einfach in der Küche stehen geblieben. Und schön war, ich hatte auch mein Valentino Rossi-Trikot an und dafür habe ich dort tatsächlich mal abgefeiert. Ich habe ja gesagt, hier in der Stadt gab es bisher nicht so Begeisterungsströme. Stürme. Ein aufmerksamer Zuhörer hat mir aber auch geschrieben, hat gesagt, ja, was erwartest du denn? Gerade dort in Neapel ist halt Rossi nicht unbedingt auch immer beliebt, denn hier gab es diverse andere Fahrer, mit denen er dann ja auch mal eine Feder hatte. Ich weiß gar nicht mehr, um welche Details es ging. War auf jeden Fall voll die einleuchtende und leicht erklärende Nachricht dahinter. Vielen Dank auch nochmal dafür. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie um die anderen italienischen Fahrer aktuell geht oder irgendeine alte Historie. Da wärst du jetzt eigentlich eher wieder gefragt. Ich hab's vergessen. Aber dort wurde ich angesprochen mit, oh, il Doctore, il Grande, irgendwie sowas. Und ich einfach nur so, si, mich auch gefreut, bisschen das geschaut und so. Also hier war schon massiv Action, was das anging. Aber ansonsten habe ich den Motorsport nicht so richtig mitbekommen. Bin natürlich aber auch gespannt, was du sagst von dem neuen Format Euromoto. Alles internationaler, alles größer, natürlich schon ganz schöne Namen da drin. In der IDM Superbike, Marcel Schrötter, ja auch in der Moto2 gefahren. Titelverteidiger, jetzt komme ich gerade gar nicht drauf. Wer ist er auf der Ducati?
Lukas Tulovic.
Markus Reiterberger, mehrmaliger IDM-Champ mit dabei. Also das Who is Who. Und sicherlich auch emotional, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben, im Winter sehr überraschend die Nachricht, dass Motorsportchef oder Teamchef Carsten Wolf relativ kurzfristig, sagt man das so, oder überraschend für das Umfeld auf jeden Fall,
überraschend, ja,
gestorben ist. Deswegen die Frage, wie waren so deine Eindrücke? Wir werden heute auch noch andere Themen haben neben Motorsport, aber das müssen wir natürlich jetzt einmal behandeln.
Ja, also es war, wo fange ich an? Also es ging wild und turbulent los, weil das Eröffnungswochenende natürlich immer ganz besonders ist und das alles noch nicht so hundertprozentig eingespielt, wie man das in Anführungsstrichen so kennt. Dann kam natürlich dazu, dass die Euromoto jetzt ja eben nicht mehr die IDM ist. Also für viele dann doch irgendwie Neuerungen. Es sind super viele internationale Fahrer mit dabei in den unterschiedlichen Klassen, auch aus, ich sag mal, Top-Niveau, also von Schweden bis Frankreich, super ausgeprägt. Und jetzt greife ich ein bisschen vor auf das, was im Lauf des Wochenendes passiert ist. Es hat nämlich eine Premiere gegeben, denn mit, jetzt hoffe ich, sage ich nichts verkehrt, Jayden Emanuel ist der erste indische Sieger im, ich glaube, europäischen Raum gekürt wurden. Junges Nachwuchstalent im ADAC Junior Cup, 13 Jahre, ganz, ganz sympathischer junger Mann und hat da eben seinen ersten Sieg im ADAC Cup eingefahren, ist jetzt da neu dazugekommen und damit eben eine indische Premiere auf dem Podium gefeiert. Also die Sache deutlich internationaler jetzt und du hast es angedeutet, wir haben jetzt natürlich viel mehr Prominenz in der Superbike-Klasse mit dem vierfachen Champion Markus Reiterberger, mit Lukas Tulewitsch, Marcel Schrötter, Ex-WM-Fahrer. Da hat sich doch einiges getan und das hat auch für richtig, richtig Action und Spannung im Rennbetrieb geführt. Allerdings mit einer Ausnahme, denn Lukas Tulewitsch hat den, wie soll ich sagen, Nicolo Bulliger gemacht und in beiden Rennen quasi von Beginn an ausgecheckt und ist der Meute vorne weggefahren. Und die Rennen, die dahinter oder die Kämpfe, die sich dahinter abgetragen und abgespielt haben, die waren eigentlich so die spannenden und interessanten. Ducati hatte einfach also brutalst dominiert, beziehungsweise Ducati und Lukas Tulewitsch zusammen. Ist vielleicht auch mal so eine Geschichte wert, so ein bisschen zu recherchieren, warum das überhaupt so ist, ne? Weil ich mich dort auch mit dem einen oder anderen Mechaniker unterhalten habe und auch von den Top-Teams, Meisterschaftsteams oder Meisterteams wie mehr und die gesagt haben, ja, wir sehen die Unterschiede, wir wissen, wo die Unterschiede liegen, aber wir haben keine Ahnung, wie wir es machen sollen, dass wir so fahren können wie Lukas Tulewitsch mit der Ducati. Also es ist im Moment eine absolute Macht, was da
ich wollte aber gerade sagen, es ist die Kombination, weil sein Teamkollege ist ja eben bei weitem nicht so dominant. Was mir beim Blick aufs Starterfeld aufgefallen ist, ist ja überraschend, wie schlecht die einzelnen Hersteller repräsentiert sind. Also es sind, glaube ich, die zwei Ducatis und sonst ist es eigentlich alles BMW mit Ausnahme von irgendwie nochmal ein paar Yamahas oder so. Aber irgendwie Kawasaki und Co. gar nicht mehr vertreten. Was soll das? Was ist da los? Auch Aprilia und so. Sind die für diese Klasse einfach nicht die richtigen Mopeds oder woran liegt's?
Ja, also Honda ist natürlich dabei, tatsächlich mit zwei Motoren vertreten. Wir haben ja den
Florian
Alt, genau, Ex-Champion, Vize-Champion. Dann Pax Hobelsberger, der hier schon im Podcast war, hat auch auf Honda umgesattelt, hatte aber dieses Wochenende gesundheitlich irgendwie so ein bisschen Probleme, deswegen im ersten Rennen oder quasi Qualifying-Trainingsrennen, erstes Rennen ziemlich zurückgefallen und hinter den eigenen Erwartungen und wahrscheinlich auch von den Erwartungen der Zuschauer und Fans deutlich zurückgeblieben, ist dann auch vor dem zweiten Rennen abgereist. Kawasaki ist zwar Partner der Euromoto, aber es müssen sich natürlich auch Teams finden, die mit dem Motorrad an den Start gehen und die Kawasaki, die ZX-10R, die hatte in Anführungsstrichen so das gleiche Problem wie die Yamaha R1, von deren es ja auch nur eine im Feld gibt, und zwar mit Swaan Smeets, das Aprico-Team aus den Niederlanden. Und der hat es mit dem Motorrad tatsächlich geschafft, im zweiten Rennen aufs Podium zu fahren, ist Zweiter geworden. Allerdings muss da immenser Aufwand getrieben werden, um dieses Motorrad auf das aktuelle Niveau zu bringen, weil einfach die Basis so alt ist. Und das gleiche Problem hat theoretisch auch Kawasaki. Das ist nicht nur mit der ZX-10R so, sondern auch mit der ZX-6R, die in der Supersportklasse fährt oder auch jetzt eben in diesem Cup. Und ich hatte es ja in der letzten Folge angedeutet, ne? Ich bin ja mit dem Motorrad gefahren bei der Sportec 01 RS-Präsentation auf der Rennstrecke. Und du merkst dem Motorrad halt einfach an, ne? Dass quasi die Basis einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und es ist einfach immens aufwendig, so ein Motorrad quasi, vor allen Dingen im Bereich, in dem ja Tuning nicht so wirklich erlaubt ist, weil das ja eher eine seriennahe Veranstaltung sein soll, um die Kosten niedrig zu halten, es immens viel Aufwand betrieben werden muss und das wieder extreme Kosten verursacht, um die Motorräder, wenn sie so alt sind, nicht mehr aktuell auf das Wettbewerbsniveau zu bringen, wie eben zum Beispiel eine Panigale VVR, ne, die ja absolut brandneu ist, letztes Jahr auf den Markt gekommen, jetzt nochmal ein Jahr Zeit reingeflossen, um die technisch rennfertig zu machen und jetzt einfach eine absolute Macht ist.
Schauen wir auf jeden Fall mal. Es bleibt zu hoffen, dass da nochmal wieder ein bisschen mehr Diversität in das Fahrerfeld kommt, auch mit neuen Motorrädern von Kawasaki und Co.
Eine Sache muss ich noch dazu sagen, denn du hattest ja noch nach Aprilia und Suzuki gefragt. Die Aprilia RSV4 ist natürlich eine Möglichkeit. Die Aprilia ist ja auch Partner der Euromoto, ne, starten ja an der Sportbike, sind da auch sehr, sehr stark dabei. Ich kann es jetzt tatsächlich gar nicht sagen, warum sich da kein Team findet. Vielleicht auch wegen der Konfiguration, ne, dass da zu viele Einschränkungen nötig wären. Und Suzuki, die ja quasi jetzt mit der GSX-R wieder das Superbike aufgelegt haben, Eigentlich eine ähnliche Geschichte. Sehr, sehr altes Motorrad und die Frage ist halt, ob Suzuki sich dann sagt, nee, wir gehen diesen Weg gar nicht, investieren das Geld nicht, weil das ist natürlich auch eine, die Partner müssen natürlich sich beteiligen an der Serie und sagen, hey, die Basis ist vielleicht eh so aufwendig zu tunen, dass es einfach keinen Sinn macht, da quasi versuchen, gegen die Wettbewerber anzustecken, vor allen Dingen einfach auch aus Leistungsperspektive, ne? Also, ich denke, es ist eher eine strategische Entscheidung von den Herstellern, da nicht dabei zu
Ich bin
sein.
auf jeden Fall massiv gespannt, welches Moped du wieder aus dem Transporter zaubern wirst, wenn wir im Juni in Most auf die Rennstrecke geht. Wer da noch irgendwie Bock drauf hat, ich glaube mittlerweile, weiß gar nicht, ob es nicht sogar schon ausverkauft ist, könnt uns auf jeden Fall nochmal schreiben. 22. Juni um den Dreh geht's für uns mit einem Teil der Community nach Most auf die Rennstrecke. Und letztes Jahr hast du ja die 400er Kawasaki da aus dem Transporter geholt und natürlich auch wieder diesen Cliffhanger gebracht und mir es einfach nicht erzählen wollen vorher. Ich fände es eigentlich geil, wenn du es diesmal ein bisschen vorher erzählen würdest. Dann könnte ich mich auch mental darauf vorbereiten.
Okay.
Mentales Training so wichtig.
Okay. Ich bin ja so offen und so frei und ich sage dir jetzt, wir bleiben im grünen Spektrum und jetzt gibt es, nachdem letztes Jahr der ZX4 RR Cup startete, einen ZX6 RR Cup und ich hatte natürlich gehofft, dass wir jetzt dieses Jahr wieder von Kawasaki ein entsprechendes Cup-Motorrad bekommen und eben die ZX6 R fahren können. Gerade eben
Ja,
hast du die.
bekommen wir die oder was?
Ja, es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Deswegen, ne, du willst immer quasi mitgenommen werden und wenn ich dich dann in die Vorbereitung mitnehme und es ist kein finales Ergebnis, bist du auch wiederum enttäuscht. Also.
Nee, gar nicht. Es klang bloß am Anfang so, als wäre das schon quasi alles fest. Und das war ja mein Traum, muss ich ja ehrlich sagen. Ich war ja so begeistert von der 400er Kawasaki und habe gesagt, ey, ich hätte richtig Bock auf jetzt das nächste Level, eine 600er. Die dann genauso dazwischen positioniert ist zwischen der 1-Liter-Kategorie und dem Ding. Ultra Bock Most bin ich ja auch das erste Mal. Ich werde nochmal anfangen, mich vorher mit irgendwelchen YouTube-Videos so ein bisschen auf die Strecke vorzubereiten, weil das hat uns ja mal Steffi Menzel, die ja auch als Mentaltrainerin bei uns im Podcast war, mitgegeben. So, hey, Vorbereitung beginnt halt auch schon da. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Und wenn das mit einer 600er klappen würde, so Bock drauf. So massiv Bock. Das fände ich richtig, richtig geil. Aber gut, jetzt möchte ich mal ein paar andere Themen noch einbringen,
Unbedingt,
bevor wir
weil
dann auf deinen Cliffhanger kommen.
du hast
Weil
es
ich
ja
habe
angedeutet.
einiges mit dabei, ja, und muss mit dir über verschiedene Sachen sprechen. Zuerst einmal eine Event-Ankündigung, vor allem an alle Hörerinnen bei uns im Podcast. Denn mich hat eine Pressemitteilung erreicht zu einem Motorrad-Event der nicht ganz typischen Art, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten will. Und zwar ist es soweit, dass jetzt bald der SheRides Summit anfängt oder wieder steigt. Und zwar vom 26. bis 29. Juni, das ist also dann 2 oder 3 Wochen nach unserer Gasgeflüster-Ausfahrt, wird es in Kassel im Zentrum das, wie soll man sagen, Epizentrum der deutschsprachigen Frauenmotorradszene geben. Wer dazu mehr wissen will, es gibt dann immer ganz viele Vorträge, Workshops, Rahmenprogramme, was weiß ich nicht alles. Ihr könnt Mopeds austesten, vor allem mit der Zielgruppe natürlich der weiblichen Motorradfahrerin. Dann schaut euch das mal vorbei an. Mehr Infos gibt es, denke ich mal, auf der Website von SheRides. Auf jeden Fall hat mich da die Pressemitteilung erreicht. Wie gesagt, Kassel wäre jetzt für mich nicht der Ort, wo ich denke, okay, alles klar, das ist das krasseste Epizentrum der Motorradszene überhaupt. Find das aber cool, dass es das eben gibt. Und deswegen, falls ihr davon noch nicht Wind mitbekommen habt, dann nutzt gerne doch die Chance, schaut mal vorbei und schreibt uns danach auch mal, wie es euch gefallen hat. Weil eins kann ich sagen, sowohl weil SheRides jetzt nicht unbedingt meine Kernzielgruppe oder mich anspricht und Kassel halt einfach am Arsch der Welt ist, aus München heraus werde ich da nicht vorbeifahren. Bin aber interessiert zu hören, wie es denn war. Das war die News Nummer 1 und jetzt möchte ich mit dir verschiedene Themen diskutieren. Und zwar hat es mich ereilt, dass ein ganz komisches Thema getrendet ist. Ausgelöst von einem unserer Gäste hier, Coole Wu, aka Chris. Und ich weiß nicht, ob du dieses Trendthema mitbekommen hast, das er ausgelöst hat. Klingelt irgendwas bei dir, was in den letzten Wochen passiert ist?
Also was mir aufgefallen ist bei ihm auf dem Account, er macht quasi so Recap-Geschichten und erzählt quasi, wie er zum YouTuber geworden ist, welches Motorrad er gefahren ist. Also okay, aber Jan schüttelt schon mit dem Kopf. Nee, das ist es nicht. Dann hab ich es nicht wahrgenommen. Das liegt wahrscheinlich am Alter.
Also
Ich bin
er ist
einfach
ja.
zu sehr Boomer, als dass ich diese krassen Trends noch mitbekomme. Da ist ja der jugendliche Jan noch viel näher dran am Puls der Zeit. Also hol mich ab.
Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch so krass getrennt ist, aber es ist mir mit 2, 3 Artikeln dann irgendwie aufgefallen und ich vermute, dass er das ausgelöst hat. In dem Podcast, bei dem er ja auch hier zu Gast war, hat er ja auch schon erzählt von diversen Rekordfahrten, die er halt irgendwie macht. Und da ist er irgendwie, was weiß ich, 8 Stunden lang immer den gleichen Tunnel durch Berlin gefahren. So,
Ja.
keine Ahnung, wie viel 1000 Male so. Und ich habe nur mitbekommen, dass er einen Weltrekord neu aufgelegt hat, nämlich im Kreisverkehr zu fahren. Und da ist er irgendwie 8 Stunden einfach nur im Kreisel gefahren. Und ich glaube, er hat weit über 1000 Umdrehungen oder sowas da gemacht. Ich weiß es gar nicht. Es ist super dubios.
Ja.
Wurde zwischenzeitlich, glaube ich, auch nochmal von der Polizei angehalten, dem gefragt, was da los. Aber es ging dann irgendwie weiter. Ich weiß gar nicht. Hat danach auch nochmal so ein Screenshot von seinem Tracking, was auch immer er da genutzt hat, gezeigt. Ja, also da in dem Kreisel einfach alles rot drumherum mit so einer Heatmap sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich halt nur an 2 oder 3 anderen Stellen mitbekommen, dass die Leute diesen Weltrekord brechen wollen. Und da halt Leute rausgehen und halt sagen, ja, okay, ich bin jetzt kein YouTuber und mache da irgendwie Content, sondern ich mache das Ding halt irgendwie auch. Und dass es dann halt dort auch Beschwerden gab von Leuten, die drumherum waren. Also die meisten, so wie ich das mitbekommen habe, haben sich zumindest mal irgendwelche Kreisverkehre ausgesucht, die irgendwo am Arsch der Welt, in irgendeinem Industriegebiet war. Keine Ahnung, bei dem einen habe ich gesehen, da war irgendwie so ein Hornbach hinten dran, was auch immer. Also schon eher so abgeschieden darum fahren. Und dann einfach die ganze Zeit da im Kreis fahren. Und das sind natürlich kleine Kreisel, da kannst du jetzt nicht relativ dynamisch oder schnell fahren, sondern du rollerst da halt einfach mit deinen 20 km/h da irgendwie rum. Und es scheint auch in der Presse zum Teil angekommen zu sein. Also ich hatte, das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her oder so, irgendwo einen Zeitungsbericht darüber gelesen oder so ein kleiner Artikel, wie auch immer, wo das eben auch beschrieben wurde. Und dass dann der Fahrer auch von der Polizei quasi einen Platzverweis bekommen hat an der besagten Szenerie so. Mhm. Und dass es aber mehrere Leute gemacht haben. Und da frage ich mich einfach, bin ich da jetzt auch Boomer, dass ich das einfach null verstehe? Oder was reitet die Leute und was denkst du, wenn ich dir diese Story gerade erzähle?
Also ich muss gestehen, ich habe diesen Link mit Kulewu nicht gekannt, aber mir ist auf Instagram, glaube ich, ein Video reingespielt worden, wo es genau um so eine Beschwerdeszene geht, wo irgend so ein random Dude im Kreis fährt und in einem Industriegebiet ist und es muss aber irgendwie tagsüber gewesen sein, so während der Arbeitszeit, und irgendjemand von den anliegenden Betrieben kommt dann da raus, um sich zu beschweren, weil der halt einfach die ihre Büros da direkt anliegend haben und er halt einfach dieser Yogi, der die ganze Zeit da im Kreis fährt, so, oder? Und dann spricht er ihn an und geht dann halt auch drum, wegen ich rufe die Polizei, und der Dude zeigt sich halt einfach auch völlig uneinsichtig, und ich habe einfach nur gedacht, Alter, wie kann man den Leuten so auf den Sack gehen? Also, ich sag mal, wenn Kulewu das gemacht hat und das ein Vorbild ist, ja, kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Da denke ich aber zum Ersten, jo, hat es jetzt schon gegeben, klar, ist vielleicht ein Rekord, wirst du irgendwie versuchen, ist okay. Aber es macht halt einfach einen Unterschied, ob du in, ich sag mal, Berlin irgendwo in einem großen Kreisel im Kreis fährst, wo du halt einfach, es ist ja im Straßenverkehr nicht angedacht, dass du willenlos halt einfach deine Runden drehst. Du darfst ja auch nicht immer den Berg hoch und runter fahren, ne? Sondern du musst ja quasi irgendwie ein Ziel haben von A nach B. Es muss halt irgendwie die Reise drin sein. Aber wenn du halt das in München kannst du auch sagen, im großen Kreisel bist oder in Berlin im großen Kreisel und mit dem Verkehr mitschwimmst, wo eh einfach Full House ist, ne? Und die Lärmbelästigung groß und du niemanden störst, so what, ne? Dann sage ich, lass das machen. Aber wenn du halt irgendwo in Wanne-Eickel im Industriegebiet im Kreis fährst, ne, und da der Schreinerei Müller, der Frau Schröder auf den Sack gehst, die das Fenster offen hat, weil sie da die Sekretärin ist, die direkt am Kreisel sitzt, finde ich halt einfach nicht so geil. Vor allen Dingen, es geht ja da auch wirklich um, keine Ahnung, die fahren da ja stundenlang gefühlt, wenn es denn sein muss, ne? Wie lange brauchst du, um 1000 Runden im Kreisverkehr zu drehen, so, ne? Also ich fand's, ja, keine Ahnung, bin ich auch zu alt. Ich bin ja noch älter als du. Ich habe einfach nur kopfschüttelnd und habe gedacht, ja, komm, Platzverweis, tschüss.
Ja, die Frage ist halt, also was treibt dich da um? Und wenn du jetzt tatsächlich Content Creator bist, der vielleicht das auch einfach braucht und die Aufmerksamkeit dann aber auch bekommt, dass du sagst, hat sich in Anführungszeichen wenigstens gelohnt. Okay, ich bin da ganz bei dir, wenn du da mit Leuten auf den Sack gehst, ist halt einfach dumm. Einen Artikel habe ich gerade parallel dazu nochmal gefunden. Das betrifft hier einen YouTuber, der das dann nochmal aufgenommen hat. Jason heißt der. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Kanal genau heißt. Ah, Jason Legal. Und nee, nicht der. Und der ist da rumgefahren, hat dann auch irgendwie erstmal auch nur erzählt, ja, er kriegt da schon echt Probleme, sein Po schläft ein, sein Fuß schläft ein, wie auch immer. Er hatte sich eigentlich vorgenommen, auch die Runden mitzuzählen, hat nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann kommt halt irgend so ein Anwohner, stellt sich auf die Straße und sagt, wie lange er denn noch bräuchte. Und er sagt, ja, schon so 2 bis 3 Stunden. Und dann sagt er wohl, nee, machst du nicht. Ruft halt die Polizei. Und der Polizist kam dann halt auch irgendwie und eröffnet das Video mit dem Satz, so, die Meldung ist komisch, hier fährt jemand seit einer Stunde im Kreis herum. Und dann hat der Polizist ihn wohl halt auch irgendwie dann zur Seite geholt und sagt hier, ey, pass auf, ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 30 Straßenverkehrsordnung, unnötiges Hin- und Herfahren. Und fragt dann, ja, wo liegt denn der Weltrekord? Kannst halt selbst nicht packen, dass der das ernst meint.
Ja.
Und offensichtlich laut diesem Artikel bei 1200 Runden und er hat jetzt halt die Hälfte geschafft, ja. Also wilder Trend, meins wäre es auch nicht, keine Ahnung. trotzdem Respekt vor den Leuten, die so viel Sitzfleisch im wahrsten Sinne des Wortes haben. So gar keinen Bock. Aber Polizei ist so das nächste Thema, was ich nochmal aufbringen möchte. Ich glaube, alle, die hier regelmäßig reinhören, kennen unsere, wie soll man sagen, Zwiespalt im Umgang mit der Polizei. Ich glaube, keiner von uns hat Bock, irgendwie im Straßenverkehr unnötig kontrolliert zu werden, das ganze Thema durchzumachen. Gleichzeitig haben wir hier in den Gesprächen mit den Polizisten, die wir hier zu Gast hatten, ja auch gemerkt, hey, die sind empathisch, die haben eigentlich auch Bock auf das Thema. Die sind jetzt nicht per se auf die Welt gekommen, um zu sagen, so, ich möchte das Leben schwer machen, machen aber da halt eben auch ihren Job. Und dann bin ich über ein Posting gestoßen, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Polizeidirektion das war, die ein Instagram-Bild gepostet haben, und das war ein Fotoschuss von einem Blitzer, von einer Kamera, wo jemand bei Tempo 50 90 fährt. Aha. Und da hört das Bild aber noch nicht auf, sondern das Ganze auf dem Hinterrad, also einen grandiosen Wheelie daran zieht. Mhm. Ja. Und einfach ein stabiles Bild, muss man einfach mal sagen. Ja, also schon ziemlich witzig. Was weniger witzig war, wie ich finde, und das überrascht aber leider Gottes ja nicht mehr, waren die Kommentare darunter. Und das hat mich dann schon überrascht, wie viel Hass dort auch wieder kam. Von wegen, ja, Polizei, und ihr verfolgt da die Falschen.
Ach, du meinst jetzt allerletzte Hass auf die Polizei sozusagen.
Ja, genau. Okay, genau, genau. Krass. Also so von wegen, warum postet ihr das? Und das allerletzte, habt ihr nichts Besseres zu tun? Bla, bla, bla und so. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, so, ey, ganz ehrlich, also klar, hat man irgendwie jetzt bei keinen Bock auf Kontrollen, wenn die jetzt irgendwie kommen, weil du, keine Ahnung, irgendwo überholt hast, wo du es nicht durftest, wo aber vor dir halt irgendwie ein LKW ist, der einfach ewig langsam ist und so. Am Ende, ja, wenn sie dich dabei erwischen, muss man einfach sagen, hey, es gibt gewisse Regeln, ich habe sie nicht eingehalten, so muss ich gerade für stehen. Wenn jetzt PolizistInnen irgendwie übertrieben kleinig sind, dann denke ich mir auch so, ja, lass doch irgendwie alle menschlich miteinander bleiben. Wenn du jetzt aber mit fast der doppelten Geschwindigkeit einen Wheelie ziehst und dabei fotografiert wirst, ja, egal ob das jetzt ein Spot ist, wo du sagst, hey, jetzt 50 muss da halt wirklich nicht sein, das ist wirklich einfach nur eine Malträtiererei irgendwie. Egal, du bist 40 km/h zu schnell auf dem Hinterrad, und ich frage mich halt auch, war das dumm, das zu posten von der Polizei, hätte man es einfach sein lassen können oder auch nicht, ja, jetzt bei den ganzen Kommentaren denke ich mir so, okay, lass es halt irgendwie, aber umgekehrt fand ich es halt einfach krass, wie die Leute das Problem bei der Polizei sahen und nicht bei dem Typen, der halt 40 km/h drüber auf dem Hinterrad gefahren ist und dabei halt erwischt wurde. Also ich möchte jetzt nicht sagen von wegen so, boah, das ist voll der Kriminelle irgendwie und geht ja gar nicht, da einen Wheelie zu machen. Sah vor allem auch sehr, sehr gekonnt aus. So, aber sich darüber zu echauffieren, wenn du dabei halt erwischt wirst, denke ich mir halt auch, bekloppt.
Ja, voll. Also da hört bei mir tatsächlich der Spaß auf, und ich bin ja wirklich jemand, der sagt, du hast es gerade auch schon angesprochen, ne? Es gibt halt schon einen Bereich, wo du denkst, ja, hier fahre ich vielleicht doch mal einen Tick drüber, ne, weil jetzt ist es spät oder es ist nicht los, ich sehe es nicht ein oder es ist halt, you know what, so, ne. Also, großer Lob geht raus an alle, die sich immer an alle Verkehrsregeln halten. Ich gehe davon aus, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen da draußen das nicht immer macht und auch täglich da so kleinere Vergehen dazukommen. Und das ist quasi Komponente 1, ne. Komponente 2 ist das Thema Wheelie-Fahren, so, ne. Die Straßenverkehrsordnung sagt ja auch, ne, dass du quasi jederzeit Herr über dein Fahrzeug sein musst, jederzeit dazu in der Lage sein musst, adäquat zu reagieren, wenn es eine Gefahrensituation gibt. So, ne? Und das ist beim Wheelie-Fahren grundsätzlich nicht gegeben oder nur extrem eingeschränkt, weil du ja das Rad, mit dem du hauptsächlich bremst, also erstens bist du in einer instabilen Situation oder in einer instabileren, und du hast das Rad, mit dem du die Hauptbremsleistung erzielen kannst, nicht am Boden. So.
Und wenn, ja, und du. Vor allem auch mit dem du lenkst.
Ja, das will ich jetzt mal, ne, wenn du jetzt auf gerade Strecke fährst und du siehst nichts, du siehst alles so, ne, Wurst so, ne? Nehme ich jetzt mal raus. Aber du hast jetzt eine Situation, wir gehen davon aus, das ist eine gerade Strecke, der fährt da sein Wheelie und es ist 50 vorgeschrieben. Gibt es ja einen Grund für, ne? Und wenn du dann die vorgeschriebene Geschwindigkeit um fast das Doppelte überschreitest, ne? Und dann noch in einer Situation bist, in der du definitiv nicht adäquat reagieren kannst, wenn es zu einer Gefahrensituation kommt, dann bist du einfach ein Arschloch. So, ne? Sag ich einfach knallhart so. Und das ist mein Standpunkt dazu. Und diejenigen da draußen, die dann sagen, ja, die Polizisten sind die Assis hier in dem Fall. Nee, sind sie nicht. Die haben das völlig zurecht gepostet. So, ne? Ich bin jetzt natürlich in dieser Situation nicht dabei gewesen. Das kann natürlich so gewesen sein. Ne? Ich sag jetzt mir Blitzer im Industriegebiet, ne? Und lange gerade Straße, links ein Zaun, rechts ein paar Bäume, siehst du, Feld ist nichts. So, da kannst du natürlich diesen Wheelie machen und auch die 90 km/h meinetwegen dabei fahren, ohne dass du jemand gefährdest. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja hier quasi ums Prinzip. Und die Leute regen sich auch aus Prinzip aus über die ausführende Gewalt, über die da oben oder was auch immer. Und ich denke, nee, das geht nicht. Ne? Wir können nur in unserem Rahmen so zusammenleben, wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen. So. Nur so funktioniert das. Und das ist im Straßenverkehr so, das ist in der Fußgängerzone so, das ist beim Einkaufen so. Und wenn du das halt nicht machst, so, und das aus Prinzip, ne, und auch noch mutwillig weit drüber, ist halt einfach scheiße. So, Ende der Geschichte. Und wenn ich das mache und dabei erwischt wurde, dann muss ich ja sagen, ja, war richtig. Teuer Geld bezahlt, war dumm, war auch früher noch dümmer, hab viel Geld bezahlt für verschiedene Sachen, die ich gemacht habe. Das eine hat mich vielleicht auch ein bisschen klüger gemacht, das andere vielleicht nicht, aber es ist halt einfach gerechtfertigt. Und es ist auch gerechtfertigt, das in Anführungsstrichen zur Schau zu stellen. Und man muss ja natürlich dazu sagen, die Polizei zeigt ja nur dieses Bild, ne? Also da wird ja jetzt ja niemand an den Pranger gestellt, ne? Hier, Jürgen S. auf seiner Kawasaki Z1000 ist der aus Wanne Eickel, ist der Bösewicht so, ne? Nee, ist ja nicht so. Und es geht einfach nur so, das darzustellen. Reg ich mich einfach schon wieder drüber. Könnte ich mich schon wieder in Rage reden, so, ne? Aber da ist auch wieder wahrscheinlich der Boomer, ne? Wenn ich halt Anfang 20 wäre, würde ich vielleicht auch sagen, die Wichser, so, ne? Lass den doch machen, so, ist ja nichts passiert. Aber, ja.
Michel.
Was denn, Jan?
Weißt du, um welches Event ich dich dieses Jahr bisher am meisten beneide?
Nein, welches?
Um deine Premiere mit Continental bei der Präsentation des neuen TKC 80 Generation 2. Du weißt, mein Herz schlägt inzwischen auch für Reise-Enduros und das sah wirklich spektakulär aus.
Das war auch der absolute Hammer. Von perfekten Straßen bis wilde Schotterpassagen war alles dabei und ich konnte den neuen TKC 80 Generation 2 auf der 1300er GS, der Multistrada, der 98 Adventure, der Triumph Tiger und der F900 GS testen. Der Reifen hat mit allen Motorrädern super harmoniert und sieht dabei auch noch mega geil aus.
Eben, aber weißt du, was Continental noch Neues am Start hat und auch ultra aussieht?
Was denn?
Den brandneuen Conti Sport Attack 5.
Stimmt, das reduzierte Profil der neuen Continental-Pelle für sportliche Nakeds und Supersportler sieht richtig aggressiv aus. Sportliche Mopeds waren in den letzten Wochen aber noch nicht so Thema. Was kann denn die Pelle?
Von Gummimischung bis Karkasse ist da alles neu. Mehr Aufstandsfläche und Vertrauen in tiefen Schräglagen, präzises Einlenkverhalten und das neue Profil sieht nicht nur scharf aus, sondern sorgt auch für ein noch schnelleres Warm-up. Apropos scharf, der neue Black Chili Compound bietet herausragenden Grip und sorgt für ein optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining. Einzigartig bei Continental, die Traction Skin Oberfläche ermöglicht eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit.
Kurze Einfahrzeit, schnelles Warm-up und optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining? Dann ist der Reifen ja auch was für Einsteiger bei unserem Rennstrecken-Event im Juni in Most.
So lange würde ich nicht warten, denn aktuell gibt es für den neuen Conti Sport Attack 5 30€ Cashback, wenn man sich bis zum 31.05. beim Händler des Vertrauens einen Satz des neuen Conti gönnt.
Mega! Und wo kann ich mir den Reifen anschauen?
Alle Infos zur Cashback-Aktion für den neuen Conti Sport Attack 5 findest du wie immer über den Link in den Shownotes. Ungewohnte Situation. Normalerweise bin ich der, der sich danach bei einzelnen Zuhörenden entschuldigen muss für die Wortwahl. Jetzt haben wir gleich zwei unflätige Worte. Und normalerweise bin auch ich der, der sozusagen nicht mehr Herr der Emotionen ist. Ich kann dir aber zustimmen. Grundsätzlich, ein paar Kommentare fand ich auch geil, die einfach nur gesagt haben, hey, sieht aber stabil aus, ist halt ein teures Erinnerungsfoto geworden. So, ja, fair enough. Ich finde, das ist so der Umgang, den man dadurch durchaus pflegen kann. Natürlich kann man auch mit den Behörden darüber diskutieren in einzelnen Fällen, hey, ist es richtig, die Stellen, an denen ihr irgendwie so steht, aber sei es drum. Also das war für mich noch so ein Thema, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, wo ich dachte so, boah, krass, ey, könnt ihr euch über nichts anderes aufregen. Und dann bin ich ja noch eine Rückmeldung schuldig, die ich eingefordert habe auch von euch da draußen zu meinen Plänen, nämlich noch an die Amalfiküste zu fahren und dort Motorrad zu fahren. Ich hatte ja einen Anbieter mit ganz vielen unterschiedlichen Motorrädern rausgesucht und die Frage war ja großartig, wird es eine Ducati, wird es eine Moto Guzzi, wird es eine Harley? Und hier habe ich ein Update zu verkünden.
Und jetzt bin ich aber richtig gespannt. Und ich habe ja die Diskussion so ein bisschen mitbekommen. Es gab ja eine schwere Tendenz Richtung Moto Guzzi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt stellt sich für mich...
Eigentlich war es überwiegend Ducati Scrambler, die Nachrichten, die mich erreicht haben. Ja, okay. Also auch den Tenor, den du gegeben hast. Ein Hörer hat mir aber geschrieben auf Instagram und gesagt so, boah, ey, nee, also gerade für längere Strecken und für mit Sozia gar nicht geil so, nicht so komfortabel. Jetzt hat sich bloß eins sehr traurig dargestellt. Und zwar hatte ich da einen Anbieter, bei dem hätte so ein Moped irgendwie 70 bis 90 Euro zuzüglich irgendwie so einen Kilometer gekostet, was ich dachte, hey, ist echt ein fairer Preis eigentlich für so einen Hobel, ne? Geht schon irgendwie klar. Den habe ich dann geschrieben, es wäre die Ducati Scrambler geworden, die habe ich angefragt. Dann schreibt er mir, ja, sie operieren nicht mehr an dem Standort. Sind jetzt nur noch irgendwie in Rom oder sonst was. Und dann dachte ich so, boah, von der Amalfi-Küste nach Rom fahren, um ein Motorrad abzuholen, das wird mir dann doch ein bisschen hektisch.
Ja.
Dann habe ich noch einen anderen rausgefunden und der wollte aber ein bisschen mehr. Schätz mal, was mich dort einen Tag Ducati Scrambler gekostet hätte.
Ich glaube, du hast mir sogar schon geschickt und es waren mehrere hundert Euro. 350, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja. Also der hätte einem das zwar auch angeliefert so, sonst wäre der Tagespreis in Anführungszeichen nur 170 Euro gewesen.
Mhm.
Also wenn du es geholt hättest, dann halt einfach nochmal. Genau, wenn ich selbst geholt hätte, aber das waren dann halt irgendwie Anreise, einfach irgendwie auch mit den Öffentlichen, weil du halt keinen, weil ich dann offensichtlich kein Fahrzeug habe, so, wäre irgendwie auch 1,5 bis 2 Stunden gewesen. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, nee, 4 Stunden einfach nur da rumreisen und dazu gehört ja noch nicht mal, dass du hier einfach immer auf den Bus warten musst. Es kommt immer einer, du weißt halt noch nicht wann. Und dann habe ich gedacht so, nee, Alter, gar keinen Bock. Und dass er mir das anliefert und 350 Tacken irgendwie für einen Tag bisschen Motorrad fahren, vor allem mit meiner Freundin hinten drauf, da fährst du ja nicht den ganzen Tag einfach nur Motorrad, sondern dann fährst du ja irgendwo hin, an irgendeine Bucht, wo du halt sonst nicht hinkommst, wie auch immer, machst ein bisschen glotzi-glotzi, schaust ein bisschen, fährst zur Eisdiele, wie auch immer. Da habe ich gedacht, ey, bitte nicht. Und jetzt bin ich bei dem nächsten Struggle und Jörg hat mir auch eine nette Nachricht geschrieben und gesagt so, ey, erbarm dich einfach, nimm eine Vespa und fahr stilsicher durch die Gegend. Ich glaube, du hast es mir auch geschrieben, Vespa hat ja irgendwie auch 80-jähriges Jubiläum dieses Jahr, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Mhm.
Und glaubst du es, es ist aber so schwer, einfach einen Anbieter zu finden, der Vespas hat. Und wenn, dann sind es halt solche Oldtimer, auf die ich auch voll Bock hätte, ja, so ein bisschen, am besten noch mit so einer Handschaltung, knatter, knatter, bam, bam. aber auch die sind dann einfach so unnormal teuer. Und dann denke ich mir so, nee, Alter, und es ist so traurig, wie wenig es hier solche Vespa gibt. Überhaupt in diesem Stadtbild jetzt hier in Neapel, ne? Ganz ehrlich, ich futter hier Eis, dass es kracht. Ich konsumiere Bier, Aperol, alles. Ich gebe mein in Deutschland verdientes Geld hier an die Italiener und sage, hier, macht was Schönes draus so. Und was muss mein geschändetes Augenlicht tagtäglich erleben? Keine Ducatis, keine Moto Guzzi, keine Vespas. Vespas, wie auch immer.
Ja.
Stattdessen entweder halt irgendwie solche China-Roller halt irgendwie, die aus dem letzten Loch pfeifen. Ich hatte mir auf der Insel auch einen geliehen, den hatte mir mein Gastwirt einfach gegeben, hat gesagt, hier, gib mir 20 Euro, fahr den ganzen Tag damit rum, ich so, ja, nice. Hinterradbremse einfach nicht existent, ich an so einem Berg einfach Blut und Wasser geschwitzt, dass ich dachte, da ging es richtig steil runter, wenn jetzt die Vorderradbremse aufhört, tschö, das war's, kannst mal kurz die Fußbremse probieren so, aber game over. So, aber hier in der Stadt halt nur entweder diese Billo-Dinger oder, jetzt kommt's, die mit Verbrennungsmotor ausgestattete BMW Yuppie-Schleuder. Also nicht dieser C04, sondern die haben ja irgendwie diese ganzen anderen C400 GT oder wie auch immer sie heißen. So, die fahren alle diese Roller hier. Und ich denke mir einfach, was geht?
Krass.
Was ist mit meinem Vorurteil, dass sie hier alle so Design und Geschmack und so weiter haben? Da fahren die diese Münchner Yuppie-Schleudern rum. So, wenn es dann, also Katastrophe. Katastrophe, sage ich dir. Und also, ganz viele chinesische Motorräder. CF Moto, Voge hier mit einem eigenen Shop, 300 Meter von mir entfernt, auch geil. So gar nicht so der riesen Motorradhändler, weißt du, wo du in so einem Showroom reingehst, sondern wirklich einfach, da ist so ein Schuhladen, dann ist da eine Bäckerei, Eisdiele und dann kommt einfach so 3 Meter breit der Laden, so ein Voge-Händler. Hat er irgendwie 5 Voge auf 2 Quadratmeter gefühlt rumstehen, stapelt die im Zweifel. Und die sehe ich auch relativ viel hier in der Stadt rumfahren. Also es ist wirklich krass, bin echt gespannt, was in den nächsten Jahren dort passiert. Meine These ist, auf den großvolumigen Dingern wird weiterhin sowas wie GS und so weiter stehen. Aber gerade im Midsize-Market, Junge, werden wir uns umschauen, was die Zulassungen angeht.
Ich denke auch. Und wir hatten es ja auch in einer der letzten Folgen erst, dass in Spanien CF Moto bzw. Voge war es, glaube ich, ne, quasi Marktführerschaft übernommen hat, Zulassungsstatistik. Und ja, es ist, Preis ist halt doch, vor allen Dingen, wenn du es als Alltagsobjekt nutzt, ne, und wirklich damit halt auch fährst, was ja in Südeuropa einfach passiert. Deswegen fahren ja auch so viele dort Roller. Und jetzt muss ich sagen, ich bin massiv überrascht. Ich wusste gar nicht, dass BMW da so eine ausgeprägte Rollersparte hat und den italienischen Markt da so intensiv bedient. Hatte ich keinen blassen Schimmer davon. Aber so ist halt auch in Anführungsstrichen ein bisschen die Betriebsblindheit, ne, und die Diskussion beeinflusst, die man über diese verschiedenen Motorräder und auch die Modellpolitik so ein bisschen grundsätzlich führt, denn man hat ja immer den eigenen Markt vor Augen, ne, und seine eigenen Interessen und Vorlieben, aber man denkt halt nicht dran, was ist denn eigentlich los weltweit. Und ich weiß nicht, ob ich das in dem Sporttech-Video beziehungsweise im Podcast mitgesagt habe, dass der Supersportmarkt extrem zugenommen hat mit 20% Zuwachs, über 20% Zuwachs in den letzten 4 Jahren und das am größten, krass, und schnellsten wachsende Segment ist. Vor allen Dingen halt in dieser Mittelklasse, ne? Also über 400 Kubik, aber ich sag mal so dieses Sportbike, ne? Mittelklasse, Supersportler, und da spielen mit Sicherheit auch die asiatischen Modelle eine Rolle mit, und das große, also die Zahlen sind jetzt global, das große Wachstum kommt eben auch aus den Emerging Markets oder Emerging Markets sozusagen, ne? Die LATAM, also Lateinamerika und in Asien, wo jetzt einfach noch mehr Interesse in das Motorradthema wechselt und eben auch diese, ich sag mal, vollwertigeren Supersportler da irgendwie kommen. Also super spannendes Thema, und ich denke, da müssen sich unsere arrivierten Hersteller auch warm anziehen. Oder? Wie BMW.
Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Sonderfolge zu Motorrollern machen, weil ich glaube, es ist tatsächlich auch ein unterschätztes Thema. Nachdem das mit der Vespa schon schwierig wird, bin ich jetzt am Überlegen, weil ich habe mir schon oft im Urlaub irgendwelche Scooter gemietet, und es waren halt immer die abgerocktesten Sachen, weil ich da halt immer sehr preissensitiv rangegangen bin. Zu 3 Läden und immer gesagt, was letzte Preis, so nach dem Motto. Und am Ende hatte ich den günstigsten Preis, aber halt auch immer so ein Ding, das halt hier nie im Leben irgendein TÜV oder sonst was bekäme. Und wo du dich einfach selbst wunderst, dass du danach die Fahrt da drin überlebt hast. Und wenn es hier jetzt nichts wird mit der Vespa, weil der Vespa bin ich tatsächlich schon mal gefahren, ist einfach ein solider Roller irgendwie, bin ich aber überlegen, ob ich hier mal das nächste Level angreife, weil neben den Yuppie-Schleudern, was du hier halt auch richtig häufig siehst, sind solche Yamaha T-Max oder wie die heißen. Mhm. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich saß jetzt schon zweimal irgendwie in so unterschiedlichen Cafés, wie auch immer, und höre halt, wie so ein Motorsound angeht. Ich so, geil, Motorrad, spring auf. Meine Freundin guckt mich an und denkt so, was ist mit dem, ist der dumm? Schau über die Hecke, und beide Male steht da halt einfach jemand mit so einem Yamaha T-Max, und ich habe halt gedacht, boah, hier wird krass Motorrad angeschmissen. Die haben dann natürlich auch zum Teil auch ja so Akrapovic-Auspuffanlagen, was weiß ich nicht. Das heißt, da wird ja auch, und die Dinger sind ja nicht günstig, ne? Und da würde mich halt mal so massiv interessieren, wie das Fahrgefühl einfach ist. Die haben ja zum Teil auch richtig, richtig Bums unter der Haube.
Ja, das sind ja 400 Kubikroller und so, ne? Also wie bei dem BMW-Modell, ja, wie du vorhin beschrieben hast, das geht schon massiv vorwärts, ne? Muss man schon sagen.
Also ich glaube, wir sollten mal tatsächlich das Thema Motorroller in hier den Gasgeflüster-Podcast mit reinnehmen. Wenn ihr da draußen irgendeine Expertin oder Experten kennt, der sich voll auskennt damit, denn der oder die uns mal ein bisschen was erzählen kann, worauf kommt es an, was kann man mit den Dingern machen und so weiter, gerne mal erzählen, weil ganz offensichtlich haben wir ja gar keinen Plan von dieser ganzen Materie. Aber je nach Preissituation und so weiter kann es ja der Trend zum zweit- oder drittmotorisierten Zweirad durchaus sein, wenn man auch mal sagt, hey, neben der Kaffeefahrt, die ich mit meiner überpreisten Ducati mit Vollcarbon-Ausstattung regelmäßig mache, möchte ich vielleicht zum Einkaufen beim Aldi, um das Geld wieder reinzuholen, schön auf so einen Roller steigen, aber der soll dann auch ein bisschen Prestige haben. Fände ich mal super spannend, und eure Erfahrung gerne per Nachricht an info@gasgeflüster.de oder auf Social Media uns mal zuschicken lassen.
Jan, du hast Glück, jetzt kann ich mal wieder eine von den Bomben platzen lassen. Wir haben ja nicht nur Motorräder dabei für unsere Ausfahrt, für unser Rennstreck-Event, sondern auch für unsere Ausfahrt. Und weil dir dieses Thema so am Herzen liegt und ich das ja geahnt habe, habe ich natürlich was für uns als Tourguides organisiert, den BMW CE04. Da sind wir nicht nur auf dem Roller, sondern auch noch elektrisch unterwegs. So, ne?
Hier. First Mover. Das hast Mover, du garantiert nicht.
First Mover, ganz da vorne dabei.
Dann wäre es die letzte Ausfahrt. Da wird dann niemand mehr kommen, wenn die Bombe geplatzt wird, ja, oder platzen wird. Bringt mich zu dem Punkt, es ist nur noch irgendwie, ich glaube, 3 Wochen bis zur Ausfahrt. Ich bin ultra aufgeregt irgendwie schon. Auch super gespannt. Gerade auch wegen der Testmotorräder, aber auch das Ganze drumherum. Ich glaube, so groß war es noch nie. Wir haben jetzt schon sau viele, die uns auch massiv unterstützen, sei es Leute, die mit der Routenplanung helfen und so weiter. Richtig Bock drauf, fettes Barbecue am Samstagabend. Bin ultra gespannt. Aber wie das wird und was da passiert, das werdet ihr in einer der nächsten Folgen dann noch hören. Bisschen Zeit ist da noch. Und jetzt ist es aber wirklich mal an dir, die Bombe zu platzen. Jetzt haben wir hier meine Themen weitestgehend abgearbeitet. So ein paar habe ich noch im Petto, aber die spare ich mir vielleicht für den nächsten Podcast auf und möchte jetzt hören, was ist denn das Thema? Was ist denn passiert, Michel?
Es ist Großes passiert, tatsächlich. Wir hatten ja das Euromoto-Thema und ich war dort im Mediazentrum und hatte eigentlich relativ wenig Kopf und Gedanken für das, was da während der Arbeit passiert ist. Denn ich hatte gestern noch einen Termin und bin heute Nacht auch erst um 1 zu Hause. Gestern war ja Montag, also wir nehmen es am Dienstag auf. Also Euromoto ist ja am Sonntagnachmittag, Sonntagabend zu Ende. Ich habe dann noch eine Nacht dort übernachtet und habe die Gelegenheit genutzt und gestern noch einen Abstecher weiter Richtung Osten gemacht. Bin nach Dresden gefahren, habe mich unter anderem mit unserem Podcast-Gast Sebastian Frenschke getroffen. Die Folge Frühwerk, wie man in Geschichten aus der Geschichte sagen würde. Frühwerk, Gasgeflüster, der Traumjobmann hieß die Folge damals. Und er hat auch immer noch diesen Traumjob und arbeitet als Motorsportredakteur bei der Speedweek. Habe ich mit ihm in Dresden getroffen, waren essen, haben ein Eis gegessen. Und gegen Nachmittag bin ich dann weitergefahren in einen Dresdner Vorort und hatte dort um 17.30 Uhr einen Termin, um mir ein Motorrad anzuschauen.
Nein!
Doch. Und weil ich ja ein emotionaler Mensch bin, der zu irrationalen Entscheidungen neigt, bin ich dann auch mit diesem Motorrad bei mir im Transporter nach Darmstadt gefahren. Und habe jetzt ein neues Motorrad, ja doch.
Hä, what?
Ja, es ist eine...
Alter, ich mach da so Ewigkeiten rum. Was haben wir hier schon diskutiert? Und ich bin mir immer noch unsicher. Was wird's denn als nächstes? Bla, bla, bla. Check hier irgendwelche Angebote. Noch und nöcher. Kam einfach auch noch nicht dazu zu fahren. Und du einfach still und heimlich. Oh ja, komm, mach voll den Laden. Ab also, nach Hause damit. Was ist es denn?
Jetzt sag's. So leicht lasse ich dich hier nicht aus der Spannungsfalle entkommen. Ne? Das ist immer ganz klar. Also ich muss sagen, es ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, weil diese Geschichte, die zieht sich jetzt... Oh, keine Ahnung, 6 Wochen mindestens, vielleicht sogar 8. Ne? Und es ging immer wieder für mich so geistig um dieses Thema. Und ich konnte einfach Jan hier im Podcast nichts davon erzählen, weil ich ja quasi die Überraschung hatte. Und dass das so lange gedauert hat, das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern mit der Person, die mir dieses Motorrad verkauft hat. So, jetzt geht's aber erstmal drum, was ist es denn für ein Motorrad? Ne? Und Jan, jetzt gebe ich dir die Frage zurück, was glaubst du denn, was es für ein Motorrad ist? Ich glaube, wir fangen einfach vielleicht mit der Kategorie an. Was denkst du denn, was es für ein Motorrad sein könnte?
Also jetzt Dresden hatte ich natürlich erstmal ganz andere Assoziationen, dachte so, was soll denn da irgendwie für ein Händler sein? Aber es ist nicht vom Händler gekauft, so viel kannst du sagen, sondern privat gebraucht.
Privat gebraucht gekauft.
Okay, also meine These ist einfach, weil du immer Fan warst, auch vom Bericht und das dein vorheriges Motorrad war, eine Triumph, wäre jetzt meine erste These gewesen. Muss aber sagen, ich glaube, du hast ja deine quasi erst verkauft, das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen wäre es eigentlich wahllos, wenn du die jetzt einfach wieder gekauft hättest so. Ein Motorrad für die Rennstrecke. Deine R1 hat er jetzt ein paar Jährchen drauf, wird's aber auch nicht, weil ich glaube, dafür bist du viel zu oft testend unterwegs und hast auch viel zu viel in deine R1 reingebuttert, als dass du die jetzt einfach raushauen wirst. Bringt mich zu dem Punkt, okay, was könnte es denn sonst noch sein? Ich habe das Gefühl, du bist mit der Zero ja immer noch fröhlich unterwegs zur Arbeit und dass dir das ganz gut gefällt und zwar deinem Körper schaden würde, weil du ja sonst auch gerne mal mit dem Radl zur Arbeit radelst, aber so ein bisschen was für mehr den Alltag, weil das war ja auch das Problem, dass dein eigenes Motorrad einfach viel zu selten ausgefahren wurde, weil für Wochenenden hattest du dann irgendwie mal Testmotorräder. Das bedeutet, ich komme so ein bisschen auf den Trichter, irgendwas Leichtes, Kleines für den Alltag. Jetzt bist du ja ein Boomer geworden und auch einfach alt. Also so ein bisschen in den praktischen Enduro-Modus. Da aber nicht so was ganz Großes. Vielleicht ist es so eine... Midsize-Reise-Enduro, irgendwie so 600-700 Kubik.
Nein, also ich muss dazu sagen, der Bereich ist ziemlich kalt. Du bist in einer anderen Ecke und ich gebe dir aber gerne ein paar Tipps. Also, Tipp Nummer 1.
Warte mal ganz kurz, können wir aber kurz festhalten, dass meine Ableitung Logik ultra gut war?
Ja, war nicht verkehrt. Also ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen angetan und hatte ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass diese Reise-Enduro-Rubrik mir gut taugt, vor allem in diesem Mittelklasse-Segment. Ne? Nicht zu groß, nicht zu schwer, Leistung gut, kannst du zügig fahren. Haben wir die Erfahrung gemacht. Also es war nicht abwegig. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin ja arm. Ne? Also ich habe ja auch von irrationalen Entscheidungen getroffen. Und das betrifft sowohl den finanziellen Aufwand, der damit einhergeht, also nicht, weil das Motorrad zu teuer war, sondern weil ich mir einfach grundsätzlich eigentlich jetzt kein neues Motorrad leisten kann. Das ist der irrationale Teil. Und ich hatte dich ja ursprünglich auch gefragt, nicht nach was für Motorrad, sondern was für eine Kategorie es vermutlich ist. So, welche Motorradkategorie könnte ich denn meinen? Was ist denn heutzutage eine irrationale Motorradkategorie? Auch wenn ich vorhin eine Statistik... zitiert habe, die...
Ja, das ist was Supersportliches.
Ja, es ist was Supersportliches geworden, ja. Es ist was Supersportliches. Magst du noch einen Tipp? Ich könnte dir zum Beispiel mal den Schlüssel dazu, den könnte ich dir jetzt hier mal in die Kamera halten, vielleicht Erkennst du das ja? Siehst du das? Hört das scharf? Hallo? Hört das? Nee, hört nicht?
Nee, wird nicht scharf. Ah doch,
jetzt. Siehst du es? Kannst du es erkennen?
Okay, das ist irgendein altes Ding.
Das ist ein altes Ding. Und was steht da für ein Name drauf? Kannst du das lesen?
Nee, kann ich nicht lesen.
Jetzt?
Kein Plan.
Kannst du nicht? Okay.
Nee. Oder Aprilia? Ist es ein Aprilia?
Ja.
Ich gibt's nämlich auch. Alter, was? Jetzt, Alter, lass die Katze aus dem Sack.
Also, ich fange vorne an. Du erinnerst dich, dass wir eine Folge gemacht haben, in der wir über die B196-Regelung gesprochen haben und was die Führerscheine kosten. So, und in dem Rahmen hatten wir ja die Kosten des Führerscheins und dann hatte ich überlegt, okay, was kosten denn eigentlich aktuell 125er Motorräder? So, ne, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn du heute B96 machen willst. So, ne? Und da bin ich
jetzt schließt sich der Kreis. War das nicht dein erstes Motorrad?
Ja. Und da bin ich ja in die 90er-Jahre-Bubble abgebogen und leider nicht wieder zurückgekommen. Und hab damals geguckt, okay, was kosten denn aktuell Aprilia RS 125? Baujahr, sag mal, 96, 97, 98. Und hab dann dort ein Harada-Replika gefunden. Baujahr 98. Mit sehr wenig Kilometern. 15.113 sind es deren an der Zahl. Optisch in gutem Zustand und war natürlich sofort schockverliebt, weil ich hatte ja damals so ein Motorrad, allerdings die Romboni in so einem mattsilbernen Design und mir hat die Harada immer deutlich besser gefallen so, ne? Und dann habe ich gedacht, keine Ahnung, das wäre doch nett gewesen so, ne? Und dieser Gedanke hat mich halt einfach nicht mehr losgelassen und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich schreibe einfach diesen Typ mal so, ne? Einfach, ich frage einfach mal, ne? Und ob wir uns mal über das Motorrad unterhalten können, damit ich so ein bisschen Hintergründe bekomme, so, ne? Und jetzt kommt auch der Grund, warum das alles so lange gedauert hat. Er hat einfach nicht geantwortet. So, ne? Ich habe das Motorrad auf Mobile gesehen, ich habe es auf eBay Kleinanzeigen gesehen, habe überall geschrieben, ich habe bestimmt 5 Nachrichten geschrieben, so, ne? Und habe in der Zwischenzeit halt auch andere Modelle gesucht, aber es war nichts Vergleichbares zu finden. Also sowohl in Sachen Preis, in Sachen Erhaltungszustand und in Sachen auch Beschreibung, ne? Wenn du auf eBay Kleinanzeigen unterwegs bist, ne? Und die Leute sich in ihren Texten eigentlich dich schon dumm anmachen, ne? Weil du halt irgendwelche Fragen schreibst oder einfach sei kein Dummer, du bist dumm, wenn du mir das und das schreibst, ne? Weil ich weiß genau, was das kostet oder hin und her. Und es sind halt einfach sehr viele Leute unterwegs, die halt einfach nicht viel Ahnung haben. So, auf jeden Fall, der ist super nett geschrieben. Ich das Motorrad optisch super gut gefunden, immer wieder kontaktiert. Und dann habe ich 2 oder 3 Wochen lang immer wieder geschrieben und irgendwann hat er dann geantwortet. So, ne? Und dann konnte ich aber nicht mehr hin, weil halt dann die Termine so ein bisschen schwierig waren. Da war eh hin und her und dann hat sich eben dieses Euromoto-Wochenende angeboten, weil ich dachte, okay, ich bin eh in der Nähe. So, dann frage ich doch mal an, ob das klappt. Und dann haben wir gestern Abend einen Termin vereinbart. Also es war quasi vor dem Event. Und dann bin ich gestern Abend da in diesen Dresdner Vorort gefahren. Und ja, also als ich hingefahren bin, war die Entscheidung eigentlich schon gefällt. Ne? Das war einfach dumm. Und ich hatte natürlich überlegt, okay, was machst du? Weil das Motorrad ist ja fast 30 Jahre alt, ist zwar optisch in gutem Zustand, aber da muss natürlich was draus gemacht werden. Und hatte mir dann das so schön geredet, dass ich sage, ja, okay, ich mache halt einfach ein Projektmotorrad raus. Wird jetzt eine Videoserie.
Alter, willst du mich verarschen?
Ja. Aber es, also
das, Junge, das, seit wie vielen Jahren steht die Simson bei dir in der Garage? Ja, das ist ein Projekt. Da muss ich mal dran. Da muss ich die Zeit zu finden.
Aber das erste Video für das Aprilia-Projekt ist jetzt tatsächlich eben schon gedreht. Ich habe jetzt auch schon einen Partner angefragt. Also das ist auch so ein bisschen diese Motivation gewesen. Okay, ich brauche Platz in der Garage. Und bevor ich jetzt das technisch anfange, ist jetzt auch die GSR 600 fällig, weil ich den Platz jetzt ja in der Garage brauche. So, ne? Und die Partner sind schon angesprochen. Also es wird da, also was heißt Partner? Ne? Also ich habe Leute gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, das Thema so ein bisschen mit zu betreuen, weil ja meine technischen Fähigkeiten jetzt nicht so gut sind. Und es war auch teilweise, hat sich das Thema zum Beispiel mit Andreas Gerke, der hier quasi auch zum Bremsen Spezial schon in der Folge war, dem habe ich das einfach nur erzählt. Da habe ich gemeint, hey, das wäre doch eine coole Geschichte, dass wir da quasi was draus machen, weil bei so einem alten Motorrad natürlich die Technik gewartet und gepflegt werden muss und vor allen Dingen das Bremsenthema ein essentiell überlebenswichtiges ist und man da irgendwie dran gehen muss. Und ja, jetzt ist das quasi seit gestern Abend bei mir mein altes, neues Traummotorrad. Und ich war heute, also es ist mir schon lange nicht passiert, schon 3-mal im Auto, weil es steht noch hinten im Auto drin, habe immer wieder die Tür aufgemacht, habe reingeguckt, weil ich es halt einfach immer noch als eines der schönsten Motorräder überhaupt empfinde, so designmäßig, ne, von den Formen. Das holt mich immer noch ab. Und das Wochenende hat sich mehr oder minder auch so drauf zugespitzt, ne? Denn ich war ja im Mediazentrum, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da stand eine Aprilia RS 250 im Max Biaggi-Replika-Design. Quasi, das ist ungefähr das gleiche Alter, ne? Und auch in schwarzer Lack und so. Ich schicke dir übrigens mal ein Bildchen, damit du das.
Ja, ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass du mal einmal kurz Luft holst, dass ich das mal anfordern kann.
Ja, ja.
Weil,
ja.
Okay, gekauft, emotional voll so mit drin, aber erzähl doch für alle, die Geschichte nicht so ganz kennen, jetzt nochmal was zum Motorrad. 125 Kubik konnte jetzt jeder ausrechnen bei dem Namen so, aber was ist da an Leistung? Was ist das für ein Motor? Was hast du vor damit? Was ist dein Ziel? Wird es das Ding, mit dem du dann morgens zur Arbeit knatterst, oder hast du ganz dubiose andere Pläne? Was hast du vor? Ich klicke derweil auf. Oh ja, gut, sieht die aus. Schön schwarz dazu, den Pulli auch noch dazu und die nackten Haxen da drauf. Sieht schon echt geil aus.
Also es ist wirklich ein super, super cooles Motorrad. Mir gefällt das Design halt besonders gut. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Aufhänger auch in die richtige Richtung. Das ist halt quasi eine Tetsuya Harada Replika. Tetsuya Harada ist 250er Weltmeister gewesen, 1993. Damals noch auf Yamaha. Und der ist 1997 zu Aprilia gewechselt. Und damals war aber Max Biaggi quasi der Aprilia-Star. Und ich hatte ja gerade diese Aprilia R250 angesprochen mit dieser Biaggi-Replika. Die sind beide in dieser Klasse unterwegs gewesen. Und es war natürlich, glaube ich, vielleicht auch einfach keine Möglichkeit, ne, da die Harada 250er zu machen. Deswegen hat der quasi diese 125er bekommen. So habe ich mir das quasi zurechtgelegt. Und ist nach Daijiro Kato der zweiterfolgreichste Japaner überhaupt in der MotoGP-Geschichte. Und das war ja damals auch total verrückt, weil heute hast du ja eigentlich kaum noch japanische Talente. Es gab lange Zeit Shinya Nakano. Und jetzt kommt noch so ein witziger Plot-Twist, ne, zu diesem Thema, weil letztes Wochenende, am Sonntag, Ai Ogura mit der Aprilia RSGP seit 20 Jahren das erste Mal es geschafft hat, als Japaner auf ein MotoGP-Podium zu fahren, in einem trockenen Rennen. So, das war jetzt quasi auch dieses Wochenende, ne? Und es war das erste komplette Aprilia-Podium mit Jorge Martin auf 1, Bezzecchi auf 2 und im Ogura auf 3. Und mit diesen Emotionen bin ich da quasi da in Anführungsstrichen hingefahren. Und jetzt zu der Frage zum Motorrad an sich, ne? Also optisch ein Replikamodell. Und dieses Motorrad ist in Anführungsstrichen auch eine Race-Replika. Also der Rahmen, die Schwinge, ist, kannst du sagen, Rennsport pur. Und der Motor, das ist ja ein Zweitaktmotor, ist auch extrem leistungsstark, ne? Die Varianten streuen, ich bin es ja damals mit 16 gefahren, von 15 PS, wenn du einen kleinen Krümmer drunter hast und den kleinen Vergaser, beziehungsweise den großen Vergaser mit Drosselblende, so wie das bei mir damals war, über 25 PS, das ist jetzt quasi diese Variante, die ich gekauft habe, bis hin zu 34 PS. Und der Unterschied zwischen dem 25 und 34 PS Motorrad ist aber nur der Vergaser, die Größe vom Vergaser so, ne? Also du kannst das quasi im Handumdrehen auf diese 34 PS aufblasen. Und das Verrückte ist, ne, das ist ja ein 125 Kubik Motor, also ein Achtel Liter. Das heißt, die Dinger haben halt eine Literleistung von 260 PS. Es ist einfach absurd, wie leistungsstark diese kleinen Motörchen damals gewesen sind. Das merkt man aber auch, wenn man sich quasi so diese Wartungshistorie oder beziehungsweise diesen Wartungsplan anschaut. Das bedingt jetzt auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, wirst du mit diesem Ding zur Arbeit fahren? Natürlich nicht. Das wird ein Motorrad zwar zum Fahren, oder so ist es gedacht, das soll sein, aber halt so mal bei schönem Wetter in die Eisdiele oder mal, keine Ahnung, eine kleine Runde durch den Odenwald. Ich bin zwar damals als Schüler, als ich das damals mit 16 bekommen habe, quasi jeden Tag damit zur Schule gefahren. Ich bin meinen Papa besuchen gefahren und habe in den knapp 2 Jahren, ich glaube 17.000 Kilometer auf dieses Motorrad gefahren. Problemlos. Ich hatte zwar wegen der Drossel mal einen verstopften Krümmer, aber dann neuer Krümmer drauf und war gut. Aber habe die damals abgegeben, neu bekommen oder gesagt, mit neuem Motor. Das Motorrad selber war nicht neu, aber der Motor war neu, als ich das bekommen habe. Der Motor da drin, und nach 17.000 Kilometern wird da empfohlen, den Kolben zu wechseln, weil es halt einfach ein in Anführungsstrichen Hochleistungsrennaggregat, kann man sagen, ist. Und das ist jetzt nichts, was so super einfach und super pflegeleicht ist. Und das bedingt auch so ein bisschen die To-Do-List, die jetzt mit diesem Motorrad einhergeht, ne? Jetzt geht es halt erstmal drum, okay, Bestandsaufnahme, neuen Kettensatz habe ich schon mitbekommen, Simmerringe habe ich mitbekommen, aber es wird natürlich das Fahrwerk, alles, was drin ist, wir haben ja bei Lars Wenger das in Anführungsstrichen auch gelernt, ne? Das ist halt alles 30 Jahre alt. Das muss einfach komplett gemacht werden. Alle Leitungen sind eigentlich Also vor allem, wo halt Bremsflüssigkeit, irgendwas, was Aggressives drin ist, muss eigentlich gemacht werden, ne? Weil alt und, also nicht porös, aber wäre an der Zeit. Und nichtsdestotrotz bin ich einfach massiv überrascht über den guten Zustand der Kunststoffteile des Motorrads. Also es ist wirklich verrückt, in welchem Haltungszustand das ist. Das hätte ich deutlich schlechter erwartet nach bei einem 30 Jahre
alten. Aber das heißt, bist du das Ding überhaupt mal Probe gefahren?
Nee, ich bin es nicht gefahren. Nur, ich weiß nur, dass der Motor läuft. Ich habe es geschoben. Ist ja nicht zugelassen. Und wie gesagt, es hat noch TÜV und HU, noch bis in den, warte mal, lasst mich nichts Falsches erzählen. Nee, ist abgelaufen. Das ist abgelaufen. Ich glaube, die haben das letzte Mal 2023, ich habe das jetzt vor einem Jahr verwechselt, ich glaube, die haben 25, ist im August der TÜV abgelaufen, also vor einem Dreivierteljahr, kannst du sagen. Und jetzt geht es quasi im ersten Schritt drum, so Fahrzustand herzustellen. Und dann zu schauen, okay, was machen wir denn, was macht man damit, ne? Also macht man das so in Anführungsstrichen einmal auseinanderroppen, richtig schön, Rahmen polieren und so. Es sieht sehr gut aus, es hat Patina, wie man so schön sagt. Es hat auch die ein oder andere unschöne Stelle, also zum Beispiel eine riesige Kratzerstelle am Tank. Dafür ist halt aber die Verkleidung mehr oder minder makellos. Außer so kleine Gebrauchsspuren. Es sind die Originalblinker dran. Also ich meine, 1998 Originalblinker. Ne? So riesige Dinger halt noch auf eine gewisse Art und Weise. Mit normalen Birnchen drin. Es ist einfach... mir ging das Herzchen auf. Ich bin mit einem fetten Grinsen nach Hause gefahren. Und bin sehr gespannt auf die Videoserie, die jetzt damit einhergeht. Und alles, was halt quasi jetzt um dieses Motorrad passieren wird.
Pass auf, Gewinnspiel. Michel hat ein neues, altes Motorrad, an dem ihr einiges machen werdet. Ihr könnt auf Instagram unter diesem Video kommentieren, was ihr glaubt, wann Michel damit erstmalig zugelassen mit dem Motorrad am Straßenverkehr teilnehmen wird. Das Gewinnspiel ist open-end, bis es dann halt soweit ist. Ihr müsst es aber jetzt schon innerhalb der nächsten Woche mal benennen. Und der am nächsten dran liegt, kriegt von mir einen 20-Euro-Gutschein für den Motorradhandel eurer Wahl. Also einfach Instagram öffnen, dieses Video hier suchen, das kommt jetzt in den nächsten Tagen und dann drunter kommentieren und dann schauen wir mal.
Gib einen Stichtag. Also heute ist der Aufnahmetag, ist der 12. Mai. Veröffentlichungstag ist der 17. Mai und die Geschichte läuft klar bis zur nächsten Folge. Also gebt einen Tipp ab bis zum 24.05. Da haben wir eine Woche Zeitfenster, dann kann Jan das in Anführungsstrichen veröffentlichen. Ihr könnt quasi, wo könnt ihr kommentieren? Überall, also quasi unter allen Kanälen oder nur auf Instagram, wie willst du es
machen? Nein, nur unter dieses Video. Deswegen habe ich eben so sehr sauber gesprochen, weil nicht dahin genuschelt. Dieses Video werdet ihr genauso auf Instagram finden, dort müsst ihr drunter kommentieren. Und mal schauen, wann ich es veröffentliche. Muss ich dann ja direkt Montag nach der Veröffentlichung machen.
Ja,
scheiße,
ja,
jetzt haben wir wieder viel Arbeit aufgelassen. Bitter, bitter, bitter. Aber stabile Nummer. Jetzt sag aber doch mal, was hast du denn jetzt dafür gezahlt für den Hobel? Was kostet das Ding? Was letzte Preis?
Was letzte Preis? Das ist auch ja so ein schöner Aufhänger bei den ganzen mobile Kommentaren bzw. eBay-Kleinanzeigenbeschreibung. Ich habe bezahlt 2.300 Euro.
Und ich hätte 2,5 getippt, dass du mich da jetzt gar nicht gefragt hast. Okay.
Ja, du hast mir, ich habe jetzt gedacht, beantworte jetzt die Frage mal direkt. Ich lasse Frage so oft zurück, dann kann man das einmal auch direkt machen. Also es war ursprünglich drin mit 2,9. Ich habe jetzt auch geguckt, also es gibt relativ viele Angebote, die sind normalerweise so, sagen wir mal, in gutem Erhaltungszustand zu 3, 3,5. Ich habe welche gefunden für 6. Ich habe auch eine, es gibt eine Rossi-Replika. Dieses Motorrad war ja quasi auch das WM-Bike von Valentino Rossi. Da hat er 1997 den 125er Weltmeistertitel damit gewonnen. Aprilia hat dann halt einfach so ein rundes, buntes Rossi-Design mit dem Moped aufgelegt. Und die habe ich eine fast mit Fabrik neu gefunden. Die war irgendwie für 12.000 Euro drin. Also richtig, richtig teuer. Eine gut erhaltene Tsuya Rada. Vielleicht der Zustand, wie ich sie jetzt habe. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Habe ich gesehen für 6. Und so in diesem Bereich bewegt sich das, ne? Und es sind halt auch ganz, ganz viele so dieses Liebhaberprojekt, ne? Und dann siehst du halt irgendwie so eine zugemüllte, ultra staubbedeckte Bastelbude.
Motorrad mit Charakter.
Ja, so ungefähr, ne? Irgendwo in der Garage in der Ecke stehen und denk einfach, und dann auch unterschiedliche Verkleidungsteile, ja, und gebt euch das noch dazu und keine Ahnung, Papiere habe ich nicht mehr gefunden und so, aber hier, keine Ahnung, zahl mir 1,8. So, ne? Ich denke, die Basis für das Ding ist auf jeden Fall auf den ersten Blick solide, dass meine Technikkenntnisse jetzt nicht so massiv ausgeprägt sind, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber es macht auf jeden Fall einen recht vielversprechenden Eindruck und jetzt ist es an der Zeit, dieses Projekt halt anzugehen Bin gespannt. Also ich hatte mir jetzt mal, auch vielleicht um das ein bisschen anzuteasern, mal vorgenommen, ich würde es ja auf jeden Fall gerne noch bei sommerlichen Temperaturen zumindest mal bewegen. So, ne? Das wäre jetzt, ist jetzt quasi der erste Schritt, wie gesagt, Fahrzustand herstellen. Und ja, da mal gucken, wie die ganze Geschichte weitergeht. Es ist
Ich gratuliere
einiges
dir zu diesem
angedacht.
höchst rationalen und sinnvollen Kauf des Motorrads.
Ja.
Wünsche dir damit natürlich viel Erfolg bei der Schrauberei und noch viel mehr Erfolg und vor allem keine Unfälle, keine Stürze, keine Wegrutscher, keine Umkipper. Dann im Straßenverkehr. Das war mal tatsächlich eine Bombe und jetzt bin ich natürlich umso mehr im Zugzwang. Ich muss da echt mal Bewegung reinkriegen, wenn ich wieder in Good Old Germany bin, dass auch bei mir da wieder was ist, was den Lederkombi ans Tageslicht befördert.
Ich
Das
habe
war
noch.
wieder über eine Stunde Gasgeflüster, aber du hast noch was.
Ja,
Alles klar, Junge.
natürlich. Also, weil ich jetzt ja die Reaktionen auf dieses Motorrad mitbekommen habe, ne? Also, egal mit wem ich jetzt darüber gesprochen habe, ich meine, du bist jetzt ja auch auf eine gewisse Art und Weise begeistert. Viele in meinem Alter hatten das damals ja auch als Traummotorrad, ne? Und daher jetzt zum Schluss halt auch der Aufruf: Meldet euch doch mal, wenn ihr quasi ein Motorrad in dieser Kategorie habt, wenn ihr auch schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, vielleicht sowas wieder zurückzuholen oder zurückzukaufen, wenn ihr vielleicht so ein Schätzchen sogar in der Garage habt. Und noch viel wichtiger, ne, weil ich jetzt ja dieses Projekt habe, wenn ihr euch mit dem Thema vielleicht auch so ein bisschen auskennt, ne? Also wenn ihr jemand sagt, hier, keine Ahnung, Zweitakt-Motorrevision, Zweitakt-Tuning, also Tuning muss jetzt, es soll nicht getuned werden, aber ein technisch guter Zustand hergestellt. Lasst mich das gerne wissen. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Aprilia, sondern auch geht raus der Aufruf an alle Yamaha CCSR-Fahrer, Honda NSR-Fahrer, an Kativa Mito-Fahrer, also die ganze 125er-Crew von damals. Let me know. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure ja, Wortmeldungen dazu und eure Eindrücke,
Also
eure
wenn es so
Emotionen.
weitergeht, können wir bald in Darmstadt das erste Motorradmuseum eröffnen. Mit der Simson
Mit nicht
in der
fahrbaren Vor mit
Garage.
nicht fahrbaren Fahrzeugen, ja.
Ja, du kannst sie ja optisch einfach schön darstellen lassen und dann noch so ein kleines geschichtsträchtiges Ding da hinten dran. Vielleicht ist das ja auch nochmal was für so eine Gasgeflüster-History-Folge. Du bringst auf jeden Fall die Modelle dafür ran. Sehr stabile Sache. Das war es jetzt aber tatsächlich mit dieser Folge Gasgeflüster. Nicht History, aber zumindest geschichtsträchtigen Materialien. Euch da draußen weiterhin allseits gute Fahrt. Genießt das hoffentlich gute Wetter. Ich grüße bei über 20 Grad aus Süditalien
Ah,
und freue
ja.
mich auf die nächste Folge. Tschüss, tschüss.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, ja. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Ich muss mein Licht noch einstellen. Ich muss hier das Rollo noch. Warte mal, was habe ich denn? Kamera ist, glaube ich, auch noch nicht. Warte mal, hier noch Licht an. Junge, da hat er schon wieder drauf gedrückt. Und ich muss aber ganz schnell wegrennen. Ich habe mir nämlich ein hopfenhaltiges Kaltgetränk vorbereitet. Oh.
Alter, das können wir sowas von als Outtake oder Outro mit reinnehmen. Diese Vorbereitung.
Ah, jetzt
wie Michel
blinkert
hier
sie
in den
auch noch.
Tag legt und
Alter,
mir jetzt gerade
Katastrophe.
irgendwelche blinkenden, wilde Lichter da reinbringt. Das ist Gasgeflüster, bevor es losgeht.
Ja,
Katastrophe.
einmal mit Profis. Dafür muss ich mich jetzt auch gleich noch bei der Community entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen anderen Fehler gemacht. Aber ich bin gleich wieder da.
Und ich überbrücke diese Zeit mit einem kleinen Monolog, den man manchmal so an den Tag hält. Michel hat schon angekündigt, in der heutigen Folge einen kleinen Cliffhanger zu geben. Und das sei ja sein neues Stilmittel. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Man kann es einfach nur hassen, denn da wird irgendwas groß angekündigt und dann aber einfach der Bogen gespannt über irgendwelchen Fliegenschiss, der irgendwo auf der Windschutzscheibe hängt, was weiß ich nicht, oder dass er sich gerade am Kaffee die Zunge verbrannt hat, irgendwelche Nichtigkeiten und man sitzt einfach nur da, auf die Folter gespannt, wie nur was. Und jetzt spielen wir aber erstmal das Intro ab, denn es sieht so aus, als wäre er allmählich so bereit und das bedeutet Zeit für Gasgeflüster.